Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Darius von Roast Market. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Servus, freut mich hier zu sein.
Wie geht's dir? Weite Anreise aus Frankfurt, wa?
Top, weite Anreise, eine Stunde Bahnfahrt, 1A, easy.
Sehr schön. Cool. Ich würde sagen, bevor wir ein bisschen tiefer reingehen in den Case von euch, stell dich doch einfach selber mal kurz vor, wer du bist, was du bei Roast Market machst. Und gib vielleicht mal so einen kleinen Scope aufs Unternehmen an sich. Das zieht die Leute am Anfang immer am meisten an.
Ja, gerne. Darius ist mein Name. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Roast Market als Director Customer Experience. Roast Market ist so der führende Kaffeefachhändler Deutschlands. Eigentlich eine schöne Geschichte, weil die meisten Kunden oder die meisten Leute, mit denen ich spreche, die kennen meistens Roast Market, weil sie irgendwie früher oder später mal irgendwas mal im Kaffeebereich gekauft haben. Wir sind so der führende Kaffeefachhändler jetzt 9 Jahre. Im Mai feiern wir 10-jähriges und genau, kümmere mich halt Fokus auf die Kundenexperience bei Roast Market und decke damit verschiedene Abteilungen auch ab.
Was können wir so ein bisschen hinsichtlich Umsatzmitarbeiter sagen? Du bist ja jetzt schon in Recht, also
hörst du
ein bisschen so low-key an. Ja. Wie groß seid ihr vielleicht?
Genau. Ja, genau. Ich bin 2020 dazugekommen zu Roast Market und war damals noch Gründer geführt und hatte noch einen zweiten Geschäftsführer mit an Bord, Giesbert. Gründer war Boris, Philipp war schon aus der Operativen raus, das waren zwei Gründer und plus Giesbert. Und ein Dreivierteljahr später kam schon Melitta und Burda, die waren vorher schon Bestandsinvestoren, das heißt, die waren schon saßen schon am Cap-Table mit einem kleineren Anteil und haben dann aber aufgestockt und alle 16 bis 18 Stakeholder waren an Bord, haben sie einmal rausgekauft. Melitta ist jetzt hat jetzt die Mehrheit mit 72% und Burda mit 28%.
Ja. Wir müssen ja, glaube ich, in der ganzen Geschichte, um deinen Weg zu Roast Market richtig skizzieren zu können, eigentlich noch ein bisschen früher anfangen. Du bist ja eigentlich auch selber eigentlich Gründer.
Das stimmt.
Wie hat es bei dir so das erste Mal so mit E-Commerce und sowas angefangen? Weil du bist ja jetzt auch einfach schon recht lange dabei, ne? Also ich glaube, so ungefähr 10 Jahre werden es jetzt wahrscheinlich schon so mindestens sein, so aktiv. Das ist bei uns jetzt nicht so. 10 Jahre, wir sprechen da über 2014, da war die Welt noch eine andere. Ja. Wie hat das bei dir damals angefangen mit diesem Interesse dafür und wie waren so deine ersten Steps da rein?
Da war ich halt auch 14, das wäre ziemlich krass gewesen. Ne?
Ja, Marvin, du hast in der Uni irgendwelche Projekte gemacht, also das hätte ich dir zugetraut.
Na gut. Ja, krass. Ja, ich bin jetzt 36, also ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe nach der Uni so den Traum gehabt, nach dem Bachelor, studiert ganz klassisch Wirtschaftswissenschaften und dann im Master Management. Und nach dem Bachelor war so die Idee, lass uns gründen. Wir hatten so eine Gründervorlesung und dachten, eigentlich ist es genau das. Ich war vorher sogar im Investmentbanking und dachte immer, ich will Investmentbanker werden. War als Student 3,5 Jahre bei einer kleinen Boutique und habe dann gemerkt, nee, eigentlich das richtige Feuer entfessle ich, wenn ich jetzt...
Investment-Banking-Boutique oder was?
Ja, genau, so eine kleine Boutique, also Lazar.
Also du warst so ein richtiger Finance-Freund.
Ja, aber hatte auch so einen Schwerpunkt damals in Finance und dachte auch immer, ich werde auf jeden Fall Banker. Und dann
du warst
vor allem
ja auch in der Frankfurt School, stimmt.
Das kam danach noch, aber okay. Da war dann eher der Fokus auf das Management und nicht jetzt auf das Banking gelegt. Und... Die Idee war eigentlich Investmentbanking zu machen, aber nach 3,5 Jahren Lazar habe ich gemerkt, das ist eigentlich nicht der Weg, den ich einschlagen möchte. Ich will mich eigentlich ein bisschen mehr selbst Dinge umsetzen, die ich im Kopf habe. Und da kam dann plötzlich unsere Idee. Mit dem besten Kumpel haben wir dann gestartet. War eine Plattform für Musikunterricht. Das heißt, wir hatten die Idee und hatte auch mein Musik-Background selbst, sehr viel Gitarre gespielt damals, auch dann sogar angefangen zu studieren. Also ich hatte damals Wirtschaftswissenschaften und Musik parallel studiert. Und wir wollten alle Musiklehrer Deutschlands auf einer Plattform zusammenfassen und wollten damit so das Airbnb Deutschlands aufbauen für Musikunterricht. Also alle Lehrer, alle Musikschulen onboarden und damit es relativ einfach machen, dass du in der Suchmaske sagen kannst, der Gitarrenlehrer in Köln, spuck mir mal alle aus, weil sehr viele Eltern haben mich immer angesprochen und wollten wissen, ob ich Gitarrenunterricht gebe oder ob ich nicht einen Geigen und einen Lehrer kenne oder eine Schlagzeuglehrerin und so weiter. Ja, und das haben wir dann 2 Jahre versucht. Hat leider nicht funktioniert, ein Marktplatzmodell aufzubauen, ohne viel Erfahrung. Wir waren dann auch entsprechend jetzt in eurem Alter circa und dachten, ja, wir können die Welt erobern. Ich war vorher 2 Jahre, auch ein Jahr in Berlin und da wurde uns auch so eingebläut, ey, think big, kriegst alles hin, bau einen großen Case auf. Und mit dem Elan sind wir an das ganze Thema rangegangen und haben festgestellt, ach, so einfach ist das am Ende alles gar nicht. Marktplatzmodell, das heißt einmal die Angebotsseite aufbauen, dann die Nachfrageseite noch dann zusammenbringen. und sehr marketingintensiv. Wir hatten aber nicht genug Gelder einsammeln können von Investoren. Ein Investor, wo es sehr, sehr warm wurde, der ist dann abgesprungen kurz vorher, sodass auch unser Erspartes am Ende wirklich bei null war. Und dann musste man irgendwie wieder Geld verdienen. Und das hat mich dann dazu gebracht, einfach mal zu googeln, was mache ich jetzt eigentlich gerne. Und damals,
wie verdient man Geld online oder was?
Ja. How to sell drugs online.
Das hat ja leider nicht funktioniert. Fast. Ja, hat ja leider nicht funktioniert, ja, mit unserem Modell, was wir zumindest vorhatten. Und dann bin ich ganz wirklich sehr zufällig, hatte ich gegoogelt Fahrrad online Frankfurt, weil ich zu der Zeit sehr viel Fahrrad gefahren bin und nebenbei mit einem Kumpel Fahrräder aufgebaut habe. Wir haben uns irgendwie gebrauchte Fahrräder gekauft.
Bisschen aufgepäppelt oder was?
Aufgepäppelt und meistens dann an Studenten, also Fixie, so Singles-Knees aufgebaut, geil. So ein bisschen dieses ganze Hipster-Zeugs.
War auch damals noch richtig in. Ich weiß
mega,
nicht, jetzt
mega. So Fixie lief auch also als kleines Hobbyprojekt, war das ganz cool, weil wir uns abends getroffen haben, Musik gehört haben und dann einfach geschraubt haben und das hat sich aber dann auch finanziell eigentlich ganz, ganz gut gerechnet für uns. Und dann dachte ich, ey, lass doch irgendwie dann deine Kernkompetenzen und dein Hobby jetzt irgendwie zusammenbringen. Und dann plötzlich bin ich dann bei Fahrrad XXL gelandet. Und das war ein kleiner E-Commerce-Laden damals noch, 3 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ich war Mitarbeiter Nummer 8 und dachte eigentlich, gib mir irgendeinen Job. Ich will einfach nur Geld verdienen erstmal. Weil ich muss jetzt nochmal einen Master nachschieben, weil ich dann gemerkt habe, ich brauche doch vielleicht nochmal das Profil sollte nochmal vervollständigt werden. Und plötzlich war ich da drin und dachte, ich mache das jetzt nur für ein paar Monate. Und dann merkst du, du kannst hier mal ein bisschen was aufbauen, du kannst da etwas aufbauen. Und der Gründer oder der Geschäftsführer gibt dir immer mehr Verantwortung. Und plötzlich bin ich von Mitarbeiter Nummer 8 reingewachsen und bin dann 5 Jahre da plötzlich stecken geblieben und durfte dann von 3 Millionen Euro auf über 100 Millionen Euro alles miterleben. Am Ende war
Pure Online?
Pure Online, ja.
Und warst halt auch einfach Head of Marketing am Ende?
Genau, also. Am Ende, die Titel sind immer relativ, weil man ist in so vielen Dingen immer mit drin. Am Ende, der größte Fokus war das Online-Marketing-Thema. Bin ich auch zufällig gelandet, weil Zahlen auf der einen Seite Spaß machen und Führung auf der anderen Seite auch. Und das Marketing-Thema war so das größte Thema, was auch eine sehr hohe Relevanz hatte in dem Business natürlich auch, wenn du dann als E-Commerce von 3 auf über 100 wächst. Wir haben einen sehr starken Content-Fokus gehabt, haben dann sehr, sehr viel dann auch im Performance-Marketing dann auch reingesteckt und dann bin ich so im E-Commerce quasi mit groß geworden. Sehr, sehr stark E-Commerce B2C und das 5 Jahre gemacht, bis dann Boris kam und meinte, hast du nicht mal Lust, jetzt mal richtig was Geiles für die Kunden zu machen? Und so bin ich dann rübergekommen zu Roast Market und dann jetzt 3,5 Jahre, das heißt jetzt fast 9 Jahre, reines E-Commerce-Business.
Ja. Kannten sich Boris und du vorher schon irgendwie? Oder sitzt du jetzt gerade so an, so von wegen so beim Käffchen, ach komm, jetzt reicht's, jetzt kommst du rüber?
Das war tatsächlich, es ging in so eine Richtung. Die E-Commerce-Szene in Frankfurt ist ja sehr überschaubar. Ja,
schön, also Finance-Stuff und sowas, genau. E-Commerce
ist so. Das hat es uns auch immer schwer gemacht, gute Leute zu finden, weil du hast immer einen sehr, sehr starken Fokus auf die Finance-Leute und die verdienen meistens sehr gutes Geld im Banken-Business und haben da nicht so ein Interesse, unbedingt für ein Startup dann zu arbeiten. Und dann gerade auch im E-Commerce dann auch noch ein Fachhändler. Und die Idee war immer, möglichst viel sich zu connecten in Frankfurt, weil wir haben ja alle ähnliche Probleme. Ja, das Rad wird ja nicht neu erfunden. E-Commerce vor 10 Jahren war ja auch schon 15 Jahre schon etabliert. Das heißt, da war es immer wichtig, sich auszutauschen, möglichst auch auf Augenhöhe. Das heißt, dass man eben über ähnliche Probleme spricht. Und so bin ich dann damals auf Boris gestoßen. Und wir haben uns dann regelmäßig in einem Zeitraum vielleicht von 3-4 Jahren regelmäßig auf ein Käffchen getrunken. Haben überlegt, gibt es irgendwie doch Schnittpunkte, dass man vielleicht doch nochmal irgendwie zusammenkommt, aber war dann eher dann auf einer freundschaftlichen Ebene, dass wir uns immer wieder gehört haben. Mit Philipp hatte ich dann auch öfter mal Kontakt und irgendwann meinte Boris, ey, jetzt komm doch mal rüber und lass uns mal jetzt was richtig Geiles aufbauen. Ja, und das war natürlich eine ganz geile Gelegenheit, gerade auch für den Gründer, der schon sehr viel aufbauen durfte oder aufgebaut hat, ja, für den dann zu arbeiten und dann von ihm auch so ein bisschen so diese Inspiration zu nehmen, wenn man schon selbst gegründet hat und es nicht funktioniert hat. Hat man ja immer so ein gewisses Gründergehen in sich, was man auch in der Arbeit jeden Tag lebt. Und dann von einem Gründer selbst nochmal auf jeden Atemzug zu achten, ja, und zu schauen, wie redet der, was macht der, welche Entscheidungen trifft der, wie geht er an die ganzen Themen ran, das war super inspirierend. Ja, und das durfte ich glücklicherweise leider nur ein Dreivierteljahr, aber war immer noch genug, um viele Inspirationen aufzusaugen, um das Thema dann auch weiterzutragen bei Roast Market. Ja.
Warum ist Roast Market so besonders? Also warum ist das Konzept oder warum hat sich das Konzept so gereizt? Also was war das vielleicht auch damals im Vergleich zu heute für ein Konzept? Weil, also ich will jetzt nichts sagen, aber ich finde, von 3 Millionen auf 100 Millionen Fahrradumsatz zu gehen, und da bin ich schon Head of Marketing, also er gibt der Sache vielleicht mal noch 2-3 Jahre Zeit, dann wäre die Position da wahrscheinlich auch nochmal irgendwie weitergelaufen. Und Fahrrad XXL ist ja auch einfach huge. Also ich weiß nicht, ob es der größte Anbieter in Deutschland ist, wahrscheinlich schon. Ne?
Fahrrad.de ist jetzt insolvent, also online ist es jetzt der größte. Und es war ja ein Multichannel oder ist ein Multichannel-Modell, mittlerweile glaube ich 19 Filialen sogar. Ja. Also
das kennt ja auch einfach jeder.
Wenn nicht im hohen 9-stelligen, wenn nicht sogar schon 10-stellig, also ich weiß nicht, ob die schon die Milliarde geknackt haben, aber ja, war ein heißer Ritt, haben auch alle mir innerhalb von Fahrrad XXL auch damals den Vogel gezeigt, weil sie gesagt haben, was willst du jetzt mit Kaffeebohnen? Du bist im geilsten Business gerade, das war ja auch mitten Corona, nach der ersten Corona-Welle, hatte ich mit Boris gesprochen, und da haben wir sogar das Marketingbudget von mehreren Millionen von heute auf morgen auf null runtergeschraubt, weil wir den Umsatz gar nicht umgesetzt bekommen haben in der operativen. Fahrrad war ja das Thema überhaupt während Corona, und das war eigentlich so die heißeste Phase und eigentlich auch fast schon mit die spannendste Phase. Nur da machst du irgendwann auch ein gewisses Wachstum mit und du merkst, was ist jetzt so die nächste Challenge, die du selbst auf einer persönlichen Ebene auch irgendwie angehen kannst. Und das hat mich am Ende gereizt für ein kleineres Startup in dem Fall, was Rose Market auch war, weil da waren wir ungefähr auf 23 Millionen Level, das heißt so ein Fünftel von dem, was wir bei Fahrrad XXL gemacht haben. Aber der große Unterschied zu Fahrrad XXL, Rose Market war Gründer geführt, sehr, sehr effizient aufgebaut, aber dafür auch schon sehr weit, dafür, dass wir so effizient waren. Das waren, glaube ich, 60 oder 70 Mitarbeiter, als ich angefangen habe. Und die waren schon in sehr vielen Disziplinen super weit, was mich super gereizt hatte, weil ich gemerkt habe, du hast ein super geiles Team. Du hast sehr motivierte Kollegen, die einfach Bock haben, selbst mit was aufzubauen. Du hast einen Gründer, der eine geile Vision hat, irgendwie Europa zu erobern. Und das Gesamtsetup plus, dann kam vielleicht auch nochmal meine neue Rolle nochmal dazu, dass ich nicht mal den Fokus auf Online-Marketing hatte, sondern eher wirklich kundenzentriert. Und da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, weil Director, was heißt Director überhaupt bei Rose Market? Director haben so eine Ebene eingeführt zwischen Geschäftsführung und den Heads. Das heißt, jemand, der entweder mehrere Abteilungen nochmal überwacht oder eine Abteilung nochmal ganzheitlich überwacht. Und das haben sie erst ganz frisch eingeführt. Und dann jemanden reinzuholen und den Customer Experience zu nennen. Das habe ich so noch nie gehört. Kenne ich auch von keiner anderen Firma. Jemanden, also den Kunden wirklich so ins Zentrum zu stellen, überhaupt eine Rolle auf der Ebene aufzubauen. Zu sagen, du hast jetzt die Verantwortung, kundenzentriert zu arbeiten, Projekte abzuleiten und die in der Firma zu platzieren. Kommen wir auch gleich nochmal zu, wie er da auch vorgegangen ist, weil das war für mich erstmal auch sehr suspekt, wie man überhaupt so führen kann. Im Sinne von, normal setzt du ein Umsatzziel oder ein Kostenziel und lässt jemanden arbeiten, und das war bei mir auch nochmal anders. Und das hat mich am Ende sehr gereizt. Ja. Also wirklich die Kundenzentrierung aufzubauen und dann auch erstmal den Fokus wegzunehmen vom Online-Marketing. Weil mein Ziel war immer, nachdem ich schon die Gründung nicht selbst so aufbauen konnte, wie ich es mir vorgestellt habe, dann wenigstens so viel zu lernen für wachsende Unternehmen, dass ich irgendwann selbst in der Lage bin, mal so viele Dinge gesehen zu haben, dass ich mir selbst zutraue, irgendwann auch mal so eine Position einzunehmen auf oberster Ebene oder selber wieder zu gründen. Aber dann genug Dinge schon mal gemacht zu haben, vielleicht auch genug Dinge gefailt zu haben in verschiedenen Bereichen, um dann zu wissen, dass dann jetzt die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach steigt mit jedem Mal, was du einfach neu durchführst.
Finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Ich glaube, vor allem im zweiten Teil reden wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr darüber, sozusagen, was das sozusagen genau so aus dem Daily Business heraussieht oder wie du sozusagen Customer-Optimierung auch siehst. Im weiteren Verlauf der Geschichte war es dann ja so, du bist ja, glaube ich, im September 2020 gekommen, und sehr, sehr zeitnah hat sich ja so ein bisschen dann irgendwie sozusagen das ganze Ding bei Rose Market ein bisschen gedreht. Ne? Also es ist ja alles publik, wurde ja sozusagen verkauft zu einem großen Teil, sozusagen das, was wir am Anfang angesprochen haben. Mehrheitseigner war dann sozusagen die Melitta Group. Wie kam das vielleicht dazu erstmal, und wie hast du das so irgendwie wahrgenommen? Also ja, das ist, glaube ich, irgendwie einfach so, Mergers im E-Commerce sind irgendwie immer spannende Themen, vor allem wenn halt irgendwie so ein, du hast es schon im Vorgespräch so schön gesagt, sozusagen so ein richtig großer Tanker irgendwie sozusagen einfach sich das sozusagen in das schöne kleine Startup reinkommt mit einem geilen Konzept, was man ja immer wieder sieht. Das erinnert mich so ein bisschen an Hello Buddy und Henkel beispielsweise. Ja. Wie war das irgendwie so für dich? Ich finde, das sind irgendwie einfach so spannende Themen.
Also mehrere Gedankengänge. Ja. Also wie ist überhaupt dazu gekommen? Wir hatten... Die Gründer haben das sehr, sehr gut hinbekommen, nicht wenig große Finanzierungen zu machen, sondern sehr viele kleine, ja, sodass die Verwässerung auch irgendwie überschaubar bleibt für die Gründer. Das haben sie sehr smart umgesetzt. Damit hat sich aber dann so das Cap-Table immer vergrößert. Da waren am Ende, wie gesagt, zwischen 16 und 18 Investoren mit an Bord. Und wir haben wieder eine Finanzierung gebraucht. Das war absehbar. Das heißt, eigentlich waren wir auf einer Suche nach einer Finanzierung und haben dann verschiedene Gespräche geführt. Und das ist aber am Ende aus einem Finanzierungsgespräch, wie es auch oft ist, dann plötzlich in einem Exit dann gemündet, dass dann nämlich die Bestandsinvestoren Melitta und Burda gesagt haben, okay, bevor wir jetzt nachschieben und jetzt wieder nochmal irgendwie den Tisch vielleicht sogar vergrößern, hätten wir jetzt eigentlich Interesse dran, eigentlich komplett das Ding zu übernehmen. Und der Deal war dann, dass Mitte 21 hat dann so offizielle Exit stattgefunden und dann gab es noch einen Deal mit den Gründern, dass sie dann bis Ende des Jahres operativ noch drin sind und danach noch als Berater uns zur Verfügung stehen. Und der erste Gedanke, den du als Mitarbeiter hast, erstmal, also für mich persönlich, mega geil, ich habe gerade einen Exit miterlebt und durfte so das letzte Dreivierteljahr noch irgendwie mit optimieren und irgendwie die KPIs nach vorne bringen, um ein starkes Business auch vorzuweisen und auch nachzuweisen. Und der zweite Gedanke war dann, oh shit, jetzt kommt ein Konzern mit an Bord. Das ist eigentlich gar nicht gut. Ja, was passiert denn jetzt? Und das war eine große Unsicherheit auch in der Belegschaft, was mich dann auch wieder gelehrt hat, wie man mit Kommunikation umgeht, weil wir wussten auch erstmal eine ganze Zeit nicht genau, was passiert jetzt exakt und wie sind jetzt genau die Deals im Detail ausstrukturiert und wie geht es mit uns auch weiter? Wird das Logo jetzt rot angestrichen wie Melitta? Mhm. Oder wird das dann umbenannt? Ist jetzt Brand hier Melitta Brand oder so? Ja.
Oder bleiben wir
bei Melitta
und das Gleiche sagen? Ja, genau. Das waren Bedenken, die wir auch hatten, oder nicht Bedenken. Das waren Ideen, die wir hatten. Vielleicht auch sogar ein bisschen Bedenken, weil wir eigentlich gesagt haben, hey, wir sind ein Startup und wir haben eigentlich noch ein sehr dynamisches Umfeld und das macht uns eigentlich auch aus und das macht uns ja auch, gibt uns ja auch die Schnelligkeit. Ja. Mhm. Den Tanker, den ich im Vorgespräch erwähnt habe, ne, das ist eine große Apparatur. Das Ding, wenn das erstmal schwingt, ja, oder wenn das erstmal schwimmt. Das Ding kriegst du nicht so schnell runter, ja. Und wir sind das kleine Boot, ja, klar, vielleicht ab und zu mal irgendwie Wasser aus dem Boot kippen, weil irgendwie sonst geht das schnelle kleine Boot unter, aber und das waren wir und sind wir. Und das Gute ist, dass dann am Ende es sich relativ schnell auch ergeben hat, dass nachdem die Gründer auch raus waren, Melitta dann quasi einer aus dem Vorstand, also der Stefan Scholle, unser aktueller Geschäftsführer, war vorher auch im Vorstand bei Melitta und ist dann als Geschäftsführer zu uns gekommen. Und wir hatten dann damals noch eine zweite Geschäftsführerin mit an Bord, die dann eher aus diesem Burda-Umfeld kam. Und als das sich dann eingespielt hat, 2022, haben wir gemerkt, geil, wir sind noch weiterhin unabhängig, wir haben weiterhin noch unsere Ziele vor Augen, weiterhin Europas größter Kaffeefachhändler zu werden. Und war natürlich eine kleine Findungsphase, wenn komplettes Management sich auf einmal ändert und plötzlich neue Geschäftsführer mit an Bord sind. Das braucht erstmal eine gewisse Zeit, Anlaufphase. Wir haben ein paar Monate gebraucht, bis wir so eine Basis hatten, die wir aber dann doch relativ schnell auch gefunden haben, nachdem dann doch schon eine große Änderung dann herbeigeführt wurde durch so ein Exit.
Es ist ja eigentlich sozusagen dann davon auszugehen, dass sowas ja auch irgendwie die Firma einfach so mit Pace nach vorne schiebt. Ne? Also man kann ja so, also sozusagen als Melitta reingegangen ist, hast du ja erzählt, im Geschäftsjahr waren es glaube ich 23 Millionen Euro, 2022 kann man ja auch sozusagen, weil es ja eine Public Company ist, auch nachlesen, waren es dann so 43 Millionen. Wenn man jetzt irgendwie einfach mal so einen groben Estimate aufstellen würde oder wenn man sich irgendwie anguckt, wie vielleicht dann auch irgendwie andere ja coole Startups aus dem E-Commerce, fällt mir irgendwie nur ein Snox ein oder also einfach irgendwie so andere starke Unternehmen, wäre ich jetzt mal davon ausgegangen, dass ihr irgendwie am Ende so schon jetzt wahrscheinlich irgendwie 2023, auch wenn es noch nicht publik ist, aber schon irgendwie so bei, weiß ich nicht, 55 bis 60 Millionen irgendwie rausgekommen seid. Wie hat sich so das Wachstum dann bei euch so ein bisschen verschoben oder wie ging es dann irgendwie weiter, also so für Roast Market an sich?
Wir haben 21 abgeschlossen mit 23 Millionen, dann 22 mit 35, 2020 waren es 23, 35, 40 und jetzt haben wir wieder 40 gemacht. Ja. Die Eingangsfrage, die du ursprünglich gestellt hast, was hat Melitta dann oder auch so der Konzern auch für einen Impact gehabt, am Ende auch für das weiterführende Wachstum? Und da muss man sagen, man hat ja immer Bedenken, dass so ein großer Tanker irgendwie langsam ist. Ja? Und wir haben natürlich gewisse Stränge, die in der Operativen, die man natürlich jetzt irgendwie durch mehrere Prüfungsstränge dann schicken muss, um das einmal alles sauber zu haben. In der rein Operativen aber, wie wir sie dann am Ende den Kunden gegenüber haben, sind wir weiterhin flexibel. Das Gute ist, dass wir jetzt zwei sehr finanzstarke Investoren an Bord haben, zwei Konzerne, die uns jetzt durch die letzten zwei Jahre sehr gut getragen haben, weil wir weiterhin noch im Wachstum sind, das heißt noch nicht in der Profitabilität und weiter angewiesen sind auf Finanzierung. Und das konnten uns die sehr starken, finanzstarken Konzerne einfach bieten, was ich nicht weiß, ob das so einfach gewesen wäre, wenn noch weitere 18 kleinteilige Investoren, oft noch Business Angels mit an Bord wären und dann immer wieder ein paar Euro nachschieben müssten. Ich glaube, das hätte vielleicht sogar auch am Ende in die falsche Bahn gehen können. Das hat man ja bei vielen gesehen, die dann plötzlich dann insolvent gegangen sind, weil am Ende dann die Investoren noch nicht mehr dran glauben oder wie auch immer, oder es einfach auch die Investoren sich nicht einigen können in so einer Phase. Und man muss auch sagen, in den letzten 10 Jahren war das jetzt, die letzten 2 Jahre waren die kritischsten Jahre, die ich so erlebt habe, was auch schön ist, dass man auch mal so einen kleinen Bump miterlebt und nicht nur einfach in der Wachstumsphase sich befindet. Und was hat es am Ende dann mit Melitta oder was hat es bei uns als Folge noch gehabt? Wir mussten uns ja dann erstmal finden im Jahr 22, sodass wir dann gemerkt haben, okay, es ist einfach Gegenwind. Das muss man ja auch erstmal realisieren, dass du plötzlich, dass du nicht viel falsch machst, sondern dass der Markt sich gerade dreht. Das hat ja auch erstmal eine ganze Weile gedauert. Ja, wir sind zwar auch sehr gut connected in der E-Commerce-Szene und jeder hat sich darüber beklagt. Das heißt, bis du das erstmal realisierst und dann auch erstmal deine Strategie daraufhin anpasst. Wir waren vorher ja knallhart auf Wachstum getrimmt. Wir hätten wahrscheinlich nach den Plänen von früher hätten wir jetzt wahrscheinlich schon längst über 100 Millionen machen müssen, wären schon europaweit irgendwie aktiv. Nur kannst du sowas nicht vorhersehen, dass plötzlich ein Corona kommt und wir hatten noch ein paar andere Hebel noch im Markt, die uns negativ dann beeinflusst haben. Und bis du das dann strategisch erstmal einrichtest mit der neuen Geschäftsführung, mit einem neuen Team, was ich erstmal formieren muss, dann die Realisierung, was passiert mit den Zahlen eigentlich gerade, das hat erstmal 22 gedauert, bis wir dann 23 wussten, okay, jetzt müssen wir unsere Strategie neu ausrichten. Deswegen haben wir vielleicht von 22 zu 23 keinen Uplift generiert, sind bei 40 Millionen flat geblieben. Was aber dann auch wiederum in der Benchmark im Gesamtmarkt sich eigentlich zeigt, der E-Commerce-Markt ist geschrumpft von 22 zu 23. Das heißt, dann haben wir eigentlich in der Form ein bisschen overperformed, was uns dann immer wiederum auch so das Gefühl gibt, so viel falsch gemacht haben wir gar nicht, sondern das ist auch weiterhin, wir haben eine sehr gute Basis gehalten, konnten das Business sehr, sehr gut weiter ausbauen und haben jetzt eine geile Basis geschaffen, um darauf jetzt aufzubauen und schnell weiterzuwachsen.
Ja. Ist, glaube ich, auch einfach, also man sieht es dann eventuell einfach, wenn man sich jetzt irgendwie 22 zu 23 nur anguckt, dann sieht man natürlich, okay, was ist da los, aber wenn man sich sozusagen auch das Wachstum von Einstieg zu jetzt anguckt, ist es ja trotzdem fast 100%, ne? Also es ist halt trotzdem immer noch krass gegeben. Ne? Ja. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, wie hat sich vielleicht auch irgendwie einfach so in diesem Wachstum auch sozusagen der Kaffeekonsument verändert, dass ihr sozusagen auch Anpassungen intern machen musstet, wie war das vielleicht so ein bisschen, als vor allem auch Corona dann vielleicht vorbei war, das war für euch dann ja wahrscheinlich jetzt nicht ganz so einfach. Also wie habt ihr das so ein bisschen so was heißt, ja, inhaltlich transformiert, aber es wird ja so, es gab ja einen Change auch im Sortiment. Wie seid ihr das Thema so rangegangen?
Wir hatten, ursprünglich sind wir gestartet als, wir wollten der größte Kaffeefachhändler werden, mit dem Fokus auf Kaffeebohnen. Das heißt, die lokalen Röster online bringen. Das war so die Grundidee. Bis sich dann irgendwann herausgestellt hat, ey, der Markt ist so groß und es gibt noch keinen spezialisierten Kaffeefachhändler, der alles anbietet, dass wir gemerkt haben mit Corona, was ja uns sehr schön beflügelt hat. Plötzlich musste jeder Kaffee kaufen und auch online Kaffee kaufen. Jemand, der auch vielleicht vorher gar nicht offline gekauft hat. Nur offline gekauft hat, sorry. Dann kam die Flaute, 21, 22 dann vor allem. Und wir mussten schauen, was machen wir jetzt eigentlich? Wie gehen wir mit den Kunden eigentlich um? Was wir gemerkt haben, ist dann während Corona, dass sehr viele, die dann im Homeoffice gearbeitet haben, dann plötzlich neue Hobbys sich angeeignet haben. Unter anderem auch Kaffee. Das heißt, dann haben wir schon gemerkt in den Zahlen, die Kategorie Maschinen, auf die wir nie so großen Fokus gelegt haben damals, weil weiterhin noch die Kaffeebohnen das Hauptbusiness waren und auch immer noch sind, haben wir gemerkt, wir müssten eigentlich jetzt noch die Kategorie Maschinen noch wesentlich stärker ausbauen. Was wir dann daraufhin auch gemacht haben, vor allem 22 einen sehr, sehr starken Fokus. Und das war am Ende auch der Treiber dann, warum wir im Kaffee-Bohnen-Business flat liefen, aber dann trotzdem noch wachsen konnten, weil wir einfach eine neue Kategorie und damit auch eine neue Zielgruppe erschließen konnten. Ja, und da muss man sagen, der Kaffeekunde ist eigentlich jemand, der, wenn du einmal Kaffee kaufst, du trinkst ja jeden Tag Kaffee, das heißt, da ist der Konsum schon sehr, sehr klar bestimmt. Gibt es eigentlich keinen Grund, dass du bei uns nicht mehr bestellst. Eigentlich nicht. Ja?
Stimmt, das ist extrem linear, das ist der Konsum. Ne?
Genau,
also, geht nicht hoch, geht nicht runter, bleibt lange Zeit gleich.
Und das davon profitieren wir natürlich in unserem Business. Wenn du plötzlich damit liebäugelst, dann von einer French Press abzugraden, dann zu einer Siebträger, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Recurring Business, sondern da hast du dann plötzlich eine neue Zielgruppe. Und wenn du den Kaffeekunden aber hast, dann hast du eigentlich ja schon einen Großteil deiner Zielgruppe schon bei dir. Und das war unsere Idee, dass wir dann nicht nur eine neue Zielgruppe erschließen, das heißt Leute, die jetzt aktuell einfach nur auf der Suche nach neuen Maschinen sind, sondern auch unsere aktuelle Zielgruppe einfach nochmal mehr bedienen.
Ja. Ja, und wenn die Leute, die dann abgegradet haben, dann noch einen leckeren Kaffee suchen, zieht man die natürlich auch noch mit ins Boot. Ne? Das kommt dann wahrscheinlich, wenn es gut läuft, auch noch mit dazu.
Genau, gerade wenn du halt upgradest, wenn du dir für 1.500 Euro eine Maschine kaufst. Ja, das ist wie wenn du dir ein sehr teures Auto kaufst, dann pumpst auch nicht das billigste Benzin rein, ja, sondern schaust auch, dass du da einfach irgendwie alles auf einem guten Level hast. Und das ist das Gleiche auch, wenn du in eine höherwertigere Maschine investierst, sei es jetzt auch eine 500-Euro-Vollautomat, dann willst du eigentlich auch bessere Bohnen haben. Da willst du nicht einfach irgendwie das letzte Angebot im Supermarkt einfach kaufen, weil am Ende in der Bohnenwelt, und das ist das Schöne im Kaffee-Business auch, die Bohnenwelt vom Geschmackserlebnis an sich, das ist wie eine Weinwelt. Ja, da hast du von A bis Z. Ja, also wir haben Bohnen bei uns im Wert von 15 Euro das Kilo. Das geht dann hoch bis 160 Euro das Kilo für den hier Jamaica Blue Mountain Kaffee. Mhm. Da kannst du dich komplett austoben. Ja, und genau das Gleiche auch im Siebträger-Business. Da hast du Einsteiger-Siebträger für 500 Euro und das geht hoch bis 8.500, 9.000 Euro für eine Siebträger.
Wahrscheinlich ist bis oben hin sogar alles offen, je nachdem.
Wie geht wahrscheinlich noch höher, aber dann wird es dann so eng, deswegen haben wir das bei uns noch nicht
im Sortiment. Aber 8.500 Euro habt ihr im Sortiment, oder?
Ja, die La Marzocco GS3 müsste, glaube ich, die teuerste sein mit 8,5, circa 8, 8,5, 9.
Wenn man sich überlegt, dass es halt auf den Privatkonsum getrimmt ist, ist das schon echt massiv. Ne? Aber man sieht es ja selber. Ne? Also ich komme aus Köln-Ehrenfeld, das ist halt eher so ein bisschen das Hipster-Ding. Also da bezahlt man halt für seinen Flat White mit Hafermilch, mit einem guten Kaffee halt irgendwie 4,20 Euro und die Leute, mach ich. Also so das Thema ist...
Mache ich auch nicht nur einmal pro Woche, sondern jeden Tag.
Ja, genau, das ist es.
Ich glaube, der größte Vorteil vom Kaffee ist halt irgendwie einfach geworden, im Vergleich zum Wein beispielsweise, dass es halt nicht nur so situationsbedingt ist. Wie du halt eben gesagt hast, dieser lineare Konsum ist halt... Also dieser lineare Konsum hat auch irgendwie dafür gesorgt, dass sozusagen die Preissensibilität viel weiter nach unten gegangen ist. Leute sind viel mehr bereit, gutes Geld für vermeintlich besseren Kaffee auszugeben. Ob der das jetzt wirklich ist, weiß ja am Ende wahrscheinlich keiner. Aber das ist natürlich irgendwie so ein Thema, was halt voll geil ist, weil es euch halt einfach maximal in die Karten spielt, ne?
100%, ja. Also gerade die Beschäftigung mit diesem Hobby, das ist am Ende, ja, du fängst ja an und das, ich habe mich jetzt auch vor 2 Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, vor einem Jahr dann auch geupgradet auf einen Siebträger. Das ist, ich nenne es immer, das ist ein neues Studium, bin natürlich ja wirklich damit beschäftigt.
Deswegen hat er heute bei uns keinen Kaffee getrunken.
Schau doch auch an Simon Marder.
Also sagen wir es mal so, hier ist auch noch Room for Improvement.
Du hast noch reingekriegt. Ja, wissen wir.
Ich trinke alles an Kaffee. Das ist jetzt nicht so. Aber da muss man schon auch wirklich sagen, dass dann auch irgendwann der Anspruch dann insofern auch wächst, dass man, sobald man selbst abgegradet hat, und ich nenne es wie gesagt ein neues Studium, ja, weil du beschäftigst dich damit und das ist ja, halt, die Maschine ist ja eines. Dann muss ja halt, die Mühle ist viel wichtiger, ja, wenn du dann in dem Siebträger-Segment unterwegs bist.
Und dann das plötzlich, ist auch ein richtiges Rabbit Hole, wo man da reinfallen kann, ne?
Das ist das, ja. Du hörst dann nicht mehr auf und dann denkst du, okay, oh, jetzt brauche ich eigentlich noch das und dann passt noch, das ist dann damit auch nicht getan, dann brauchst du noch das Zubehör dazu. Ja. Ja, du willst auch noch ganz cool alles zubereiten und dann fängst du an und beschäftigst dich auch immer mehr mit der Bohne und das führt am Ende aber auch dazu, dass dein eigener Anspruch dann selber wächst. Wenn ich jetzt unterwegs bin, im Privat irgendwie unterwegs, jetzt vor kurzem erst in Paris gewesen und denkst du, okay, geil, da holst du jetzt einen guten Croissant, einen guten Kaffee und dann siehst du einen Vollautomaten. Ja, dann willst du jetzt nicht unbedingt die 4 Euro dafür ausgeben, sondern du willst einen guten, qualitativ hochwertigen Espresso eigentlich haben. Den kriegst du nicht aus dem Vollautomaten raus. Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Nachteil, wenn man dann erstmal so tief drin ist, dann fängt man an, mit dem Anspruch so zu wachsen, dass man dann nicht mehr unbedingt überall einen Kaffee trinkt. Wobei ich später mir gerne hier einen ziehe. So ist es nicht. Ja, so ist es nicht. Ja.
Er nimmt das einfach hops, ja? Verrückt. Nee, aber ich kann das voll verstehen.
Wir gehen guten Kaffee trinken, ist kein Problem, Darius.
Wir gehen mal irgendwo in die Innenstadt. Nein, also.
Schau dir dann Corby von den Sizzle Brothers für den Kaffee, den du nicht haben möchtest.
Sehr gut.
Spannend. Was würdest du denn sagen, waren so die Top 3 Challenges vielleicht in der Zeit sozusagen vom Aufbau dann bis jetzt, seitdem du dann da bist bei Roast Market?
Die Top 3 Challenges jetzt in den letzten 3 Jahren? 3,5 Jahren?
Ja, oder so die 3 größten Herausforderungen, die ihr so irgendwie so zu tackeln hattet. Waren das so die Punkte, die du jetzt schon beschrieben hast?
Ja, oder gab's? Die größte Challenge bei weitem ist natürlich, wenn du merkst, dass die Nachfrage nicht mehr so da ist oder nicht mehr so kommt und nicht mehr so performt. Ja, gleichzeitig hast du einfach durch den allgemeinen Digital-Hype in den letzten Jahren, die Kosten im Marketing sind gestiegen und wenn da plötzlich die Nachfrage zurückgeht, hast du 2 Faktoren und 2 Hebel, die entgegengesetzt sind und das macht dir natürlich noch mehr Druck im Kessel. Das Gute, eine weitere Challenge ist dann natürlich, wenn du nicht so wächst, wie du es eigentlich geplant hast, ist immer das Team. Ja, und da bin ich super stolz drauf, dass Roast Market das hinbekommen hat, das Team weiterhin sehr, sehr stabil zu halten, dass wir jetzt nicht irgendwie Wellen hatten, indem wir Leute entlassen mussten oder so. Das war immer so der Plan Z, den wir irgendwie auf dem Tisch hatten, den du aber auch mal durchdenken musst, was passiert denn eigentlich? Aber zum Glück kamen wir nie dazu, weil wir es immer hinbekommen haben, eigentlich immer genug neue Projekte auf die Beine zu stellen oder überhaupt zu planen, in die Pipeline zu schieben, umzusetzen und damit auch dann mit dem Team weiter, ein sehr geiles Team weiter aufzubauen und dann noch weiter zu wachsen mit denen. Ja, und das ist jetzt eigentlich jetzt nach 23 auch, wir haben 23 halt sehr viele Projekte umgesetzt, das war eigentlich vielleicht schon fast schon zu viel Projekte, aber wir haben sie wirklich alle umgesetzt. Ja, und wir sind Multichannel gegangen beispielsweise, das war ein großer strategischer Schwenk, dass wir jetzt den ersten Store in Frankfurt haben. Wir haben unser Sortiment noch weiter erweitert. erweitert. Wir haben sehr viele Exklusivpartnerschaften gemacht mit unseren, mit den besten Partnern, die wir haben. Haben jetzt exklusive Brands auf den Markt gebracht, wo wir dann zusammen auch auf der Packung stehen, um auch dem Kunden zu zeigen, ey, wir haben hier die besten Partner an Bord und wir spielen alle in einer Liga und das übergeben wir dir jetzt quasi auch, ja, im Sinne von zum guten Preis sehr hochwertige Boden zu bekommen. Ja, ja. Und also das heißt, da war weiter das Sortiment weiter auszubauen. Und also die Challenge war ja eigentlich nur, wie schaffen wir es weiter zu wachsen? Ja, und die Challenge haben wir jetzt hinbekommen, indem wir dann Top-3-Projekte, wenn man jetzt mal runterbrechen muss, einmal das Team zu stabilisieren. Also es ist ja auch immer wichtig, dass in so einer Phase, wo dann nicht das Wachstum kommt, dass dann nicht das Team wegbricht, weil die sagen, ich habe eigentlich Bock auf was anderes. Ja. Das heißt, weiter auch die Motivation aufrechtzuerhalten, dass jeder Bock hat, weiter mit aufzubauen, auch an die Vision glaubt. Wir haben auch selber uns neue Werte erarbeitet, damit auch nochmal eine neue Basis für uns alle geschaffen, indem wir gesagt haben, wir wollen jetzt auch mal der Brand einen neuen Anstrich geben. Wir haben unsere CI optimiert. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Türkis. Ja, genau. Wir wissen, wie das da oben links beim
Petrol. Ja, Petrol.
Man muss abgeguckt mal, bei uns, muss sage ich aufpassen. So, wie es
wenn ich mal Farben erwähne, werde ich immer korrigiert. Petrol.
Echt?
Ja, das ist,
ist das Epsgelblau?
Epsgelblau, okay. Werfe ich später mal in die Runde. Ja. Und die ganzen Projekte, die wir dann letztes Jahr umgesetzt haben, wie gesagt, dann mit dem Sortiment, wir haben jetzt auch im Zubehörbereich jetzt auch unsere eigene Brand mit Roast Market rausgebracht. Im Kaffeebereich haben wir auch unsere eigene Roast Market Brand jetzt etabliert mit einem Einstiegskaffee. Jetzt vor wenigen Wochen haben wir jetzt auch Spezialitätenkaffee auch im höherwertigen Bereich über 30 Euro das Kilo rausgebracht. Die Roast Market Origins.
Ja. Das ist dann sowas, so das Mittelfeld. Zu sagen, dann gibt es da drüber noch sozusagen dieses Upper-Funnel.
30, 40 Euro bist du schon im höheren Segment. Da bist du schon in der ganz, ganz kleinen Zielgruppe, die du dann noch ansprichst. Das sind dann noch so die Experten, die dann Bock haben, irgendwie für 40 Euro das Kilo sich Kaffee dann zu holen.
Das ist, glaube ich, eigentlich eine super Überleitung. Vor allem so Richtung Thema im zweiten Teil, Richtung Optimierung, was so den Customer angeht. Das ist ja eigentlich auch alles, was du gerade beschrieben hast, was ihr aus dem Kunden heraus gedacht habt sozusagen. Und jetzt nicht einfach irgendwie so auf irgendeinem Strategy-Meeting irgendwie entschieden, dann machen wir so, also sozusagen, ihr habt ja einen sehr kundenzentrierten Ansatz und das spiegelt das, finde ich, sehr, sehr gut wider.
Ja. Lass vielleicht vorher noch kurz zu einer Frage kommen, die so ein bisschen die Zukunft einfangen soll oder voraussagen soll, vielleicht besser. Was ist von Roast Market dann jetzt in den nächsten vielleicht 6, 12, 18, was auch immer, wie vielen Monaten zu erwarten? Also was kommt noch?
Was noch kommt? Challenge war ja jetzt erstmal eine Basis zu schaffen, die wir jetzt sehr, 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 sehr gut uns erarbeitet haben. Jetzt kommt weiteres Wachstum einfach durch Internationalisierung. Ja, wir haben letztes Jahr sind wir in Österreich mit einer zweiten Domain live gegangen, so als kleinen Test. Und will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber da werden wir noch ein paar Länder aufschalten. Ja. Und dann wirklich dann unsere Vision, dass wir sagen, wir wollen Europas Größter auch werden, dann auch gerecht werden, um dann einfach auch weiter auch das Wachstum auch anzutreiben. Weil wir merken dann am Ende, der deutsche Kaffeemarkt, unendlich wachsen können wir nicht in dem Markt mit den Mitteln, die wir auch haben und den Marketing-Channels, die wir auch aktuell bedienen. Das heißt, du musst dann irgendwie wachsen, entweder indem du Sortiment nochmal, also andere neue Zielgruppen im Heimatmarkt oder komplett neue Channels auch die erarbeitest und damit neuen Channels auch einfach einen neuen Markt im Ausland erschließt.
Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, lass uns mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Muss ich gar nicht so lange überlegen. Und zwar der Canyon-Gründer. Ich meine, ob ihr Canyon kennt, die Fahrradmarke, Roman Arnold. Das war schon seit 10 Jahren, denke ich mir, wie hat man das nur hinbekommen, gerade im Fahrradbusiness eine Marke zu bauen, die einmal eine Community auch hat. Ich fahre ja dann selbst auch Rennrad. Und Großteil meiner Kumpels, die haben alle einen Canyon. Und sind so begeistert davon und man liebäugelt immer damit. Und trotzdem im Premium-Segment zu sein und weiterhin so begeistert zu sein, obwohl du 4 Monate Lieferzeiten hast auf dein Bike. Das bestellst du Anfang der Saison, kommt es Ende der Saison, wo ich eigentlich sage, ist ein No-Go. Aber die Brand haben die so aufgebaut, international. Ich glaube, die sind jetzt fast auf einem Milliardentrack unterwegs, über 1000 Mitarbeiter. Und diese Story so aus der Garage, irgendwie damals selber irgendwas aus der eigenen Garage die Fahrräder verkauft oder Teile verkauft und damit dann gewachsen zum internationalen Player. Eigentlich auch so für mich so ein Hidden Champion. Der wird gar nicht so oft erwähnt, wenn man irgendwie so von so krassen Playern spricht. Und die sind weltweit unterwegs und haben dann eine fette Brand aufgebaut.
Ja, das sind ja eigentlich so schon so, denke ich, also vom Standing her die besten Fahrräder der Welt. Ne? Also das muss man also jetzt nicht schon sagen, riesengroß vom Umsatz her, sondern auch sozusagen qualitätswise einfach State of the Art Vorreiter.
Innovativ, ja. Die haben immer den, muss man schon sagen, auch den neuesten Shit immer am Start. Ja, also die legen auch schon die Messlatte sehr hoch und viele andere ziehen einfach nur nach. Ja,
das, da muss ich mir die ganzen Triathleten angucken und so, die fahren ja alle. Also,
alles. Ja,
man sieht es eigentlich überall.
Ja, und der ist jetzt raus, habe ich jetzt auch gelesen. Roman Arnold hat sich jetzt, glaube ich, in den letzten 1-2 Jahren komplett rausgezogen, haben jetzt eine neue Geschäftsführung reingesetzt. Nach 30 Jahren, glaube ich, ist auch irgendwann mal Zeit,
darf man auch
mal ein bisschen zu verschnaufen.
Ja, ich glaub, das vor allem, wenn es halt irgendwie so mit von der Pike aufgebaut hat. Ne?
Genau.
Das muss ja so krass sein. Ne?
Aber dann also irgendeine konkrete Story. Frage, die du dem stellen würdest oder in einen Bereich, wo du sagst, ey, da will ich eigentlich noch mal ein bisschen mehr nachhaken, keine Ahnung, Führung oder Marketing oder...
Ich glaube, wenn es ein erster Kaffee ist, ist einfach nur Inspiration durch eine Gründerpersönlichkeit, einfach nur, wie denkt er, wie ist der, wie, also einfach schon so die Zielkomponente vor Augen zu haben, zu sagen, okay, das könnte man auch mal vielleicht irgendwann, oder wie könnte man sowas erreichen und das könnte man erreichen, einfach nur als Inspiration. Ich glaube, Kaffee wird gar nicht reichen, ich würde die Person durchlöchern, ja, mit Fragen, ja, wenn es dann wirklich ins Operative reingehen würde, aber tatsächlich einfach nur, wie man es einfach nur schaffen konnte und was da am Ende auch diese Reise einfach auch war in den 30 Jahren, ob das auch alles immer bewusst war, ja, oder ob du einfach auch mit einem gewissen Bauchgefühl, weil du die Kunden am Ende auch kennst, und dann können wir ja später auch nochmal auf den Kunden zurück, wenn du den Kunden eigentlich ganz gut kennst, dann weißt du eigentlich auch schon, was als nächstes wichtig ist, was dich auf jeden Fall voranbringt, weil der Kunde fragt ja danach, ja, und wenn du das dann einfach nur noch hinlegst, dann ist es relativ einfach, dass der Kunde danach auch zugreift, ja.
Ist, glaube ich, eine perfekte Überleitung so in den zweiten Teil, dein Thema oder dein Titel Director Customer Experience, das ist ja ein sehr breit gefächerter Begriff und ich würde sagen, bevor wir vielleicht einfach mal versuchen, sozusagen das bei Roast Market adaptiert so ein bisschen zu verstehen, was ihr so gemacht habt, was kann man sich da eigentlich erstmal hands-on drunter vorstellen, weil wir haben schon gemerkt, es geht, man kann sich wirklich in viele Richtungen denken und irgendwie vieles passt zusammen, aber wie siehst du es selber, was ist es, was du machst?
Also bevor ich angefangen habe, habe ich selbst gegoogelt, was ist eigentlich ein Customer Experience Mensch überhaupt, was macht der? Und dann siehst du alles. Customer Experience wird manchmal auch als Service Head bezeichnet oder als Service Kraft. Manchmal auch eine Person, die nur analytisch ist und einfach nur Umfragen macht, mit jemand, der Marktforschung betreibt. Bei uns ist es so, und da ist es dann, das kam aus der Vision auch vom Boris, weil er immer gesagt hat, so, wir sind Customer-driven, wir sind Customer-centric, wir brauchen jemanden, der weiterhin auch immer auf den Kunden hört und das dann so aufsetzt, dass er strategisch an den wichtigsten Touchpoints, die der Kunde entlang seiner Customer-Journey hat, abfragt, was man besser machen kann. Ja, und da nutzen wir den klassischen NPS. Das heißt, nach dem Checkout, nach der Lieferung und nach dem Service-Kontakt fragen wir ab, wie war die Erfahrung und würdest du uns weiterempfehlen auf einer Skala von 0 bis 10. Sehr viel Daten, wenn du auch eine gewisse Größe hast, dann laufen jetzt sehr, sehr viel absolute Daten an, aber auch qualitative Daten im Sinne von Kommentaren. Und die kannst du dann analysieren. Und ich bin eingestellt worden, um eine Operative von der einen Geschäftsführung abzunehmen, weil beide Geschäftsführer, die damals dann aktiv waren, sehr stark noch operativ drin waren und eigentlich sich mehr auf die Strategie dann fokussieren wollten, eben halt um Europa zu erobern, haben sie dann die Direktorenebene eingeführt, um die Operative den Direktoren zu übergeben. Und ich habe damals die Logistik übernommen, hatten wir damals 30, 35 Mitarbeiter und den Service operativ, da waren es 3, haben jetzt mittlerweile auch aufgebaut auf über 12 Mitarbeiter. Und das waren die 2 operativen Abteilungen und entlang dieser Customer Journey, die ich sie gerade beschrieben habe, haben wir das Feedback genommen und geschaut, was kann man eigentlich machen für den Kunden und wo haben wir eigentlich gerade Probleme. Ja, und das war tatsächlich für mich auch ein Mindshift komplett, weil ich vorher, wir hatten immer früher Ideen, bei Fahrrad XXL war das sehr oft auch bauchgetrieben. Wir haben einfach Ideen gehabt und dachten, das müsste der Kunde doch eigentlich wollen. Und dann damals auch mal Shop-Management inne gehabt und ich dachte, das muss es sein. Ja, und dann war ich so überzeugt davon und dann habe ich monatelang in so ein Feature investiert, so einen großen FAQ-Bereich aufgebaut, anstelle von einfach zu gucken, was braucht der Kunde eigentlich? Ja, und das haben wir bei Roast Market schon sehr, sehr gut auf die Beine gestellt, dass wir sehr viele Themen, die wir an einem Tisch irgendwie diskutieren, dann immer sagen, alles klar, cool, schreiben wir auf. Wir schauen jetzt einmal kurz in die Kundendaten rein. Wenn die Kundendaten nur ansatzweise einen Hinweis darauf geben, setzen wir es auch um. Ja. Also die Top-10-Projekte letztes Jahr sind sehr, sehr stark auch kundengetrieben gewesen, weil wir gesagt haben, okay, aus einer Marktforschungsumfrage merken wir, wie schaffen wir eigentlich noch mehr Kunden anzusprechen? Und diese Daten ziehst du dir raus und dann weißt du, offline zu gehen und einen Store zu machen, das kann nur erfolgreich sein, weil alle Kundendaten darauf hinweisen. Ja? Mehr Zubehörartikel einzuführen. Sehen wir an den Retention Rates der Kunden. Ja? Wir sehen ja, was die kaufen und was sie danach noch kaufen. Das heißt, wenn sie im ersten Kauf irgendwie eine Eigenmarke haben oder einen Zubehörartikel, dann steigt die Retention Rate. Das heißt, fokussiere dich darauf und dann hast du dann dieses Flywheel, was immer größer wird und schön ansteigt. Ja? Ja. Und dann hat sich die Rolle, um jetzt auch nochmal kurz die Rolle nochmal abzuschließen, die Rolle hat sich dann in der Zeit auch weiterentwickelt. Es war damals ja nur die Logistik und der Service. Wir hatten dann auch überlegt, wie wir dann noch schnell wachsen können, auch gerade auch, das war so kurz vorm Exit, damit wir noch die Umsätze nochmal mehr antreiben können. Und da kamen wir dann auf die Idee, dass wir so viel Traffic haben, aber eigentlich noch nicht genug AB-Testing und noch nicht genug UX-Optimierung auf der Webseite betreiben. Und hatten überlegt, ob es dann nicht sinnvoll ist, einen erfahrenen Produktmanager reinzuholen, der sich nur dieses Thema anschaut. Wir dachten aber, bevor wir jetzt jemanden suchen und 3 Monate später, 4 Monate später, Corona war ja auch eine katastrophale Zeit, oder es war eine sehr gute Arbeitnehmerphase. Ja, als Arbeitgeber hatten wir Schwierigkeiten, schnell die Stellen zu besetzen. Und wir wussten, dass wir eigentlich das ganze Feedback ja schon bei uns haben im System. Das heißt, after Checkout, das ist ja genau, wir fragen genau, wie war die Erfahrung im Shop und wie war dann Checkout an sich. Und dieses Feedback haben wir einfach nur genommen und da habe ich mich dann selber am Anfang noch selber operativ auch drum gekümmert, bin jetzt jedes einzelne Feedback durchgegangen und dann haben wir nach und nach ein starkes Product Team jetzt aufgebaut mit 2 sehr, sehr motivierten, fähigen Personen und Kolleginnen, die das Thema jetzt richtig geil vorantreiben. Und das war dann so der zweite Touchpoint. Und kurz nach dem Exit hatten wir dann leider eine personelle Veränderung bei uns im Marketing-Team, als dann der Director Marketing ausgestiegen ist und eine relativ kurze Kündigungsfrist dann auch schnell weg war. Und dann habe ich kurzerhand übernommen, weil vorher mein Fokus auch auf dem Marketing-Team lag bei FahrradXXL. Das heißt, die Rolle hat sich dann so ein bisschen mehr von der operativen Logistik und eurem Service mehr in Richtung wirklich Kunde dann entwickelt. So dass ich es jetzt immer so erkläre, entlang der User-Journey, woher kommt der User, das ist das Online-Marketing, wie konvertiert er zum Kunden, das ist auf der Webseite dann das Product-Management, frontend-seitig. Die IT ist natürlich dann ein eigener Bereich und da gibt es einen eigenen Director für, der das ganze Backend-Thema dann sehr stark vorantreibt. Und im Service dann, wenn es irgendwo ein Problem in der Customer-Journey gibt, dann kriegen wir da auch nochmal einen weiteren Touchpoint und operativ haben wir auch versucht, das Thema so weit nach vorne zu treiben, dass der Kunde bestmögliche Erfahrung hat. Und so hast du einen schönen Loop, den du aufbauen kannst, weil du das Feedback an jeder Stelle sammelst und überall immer weißt, wo haben wir gerade einen Bottleneck und woran müssen wir eigentlich arbeiten und was hat eigentlich gerade den größten Hebel. Und man denkt ja immer, ja, der Kunde braucht das, aber der Kunde will eigentlich was ganz anderes. Ja, und da können wir dann gleich auch später nochmal auf ein paar Punkte eingehen, die so Aha-Erlebnisse auch waren, wo man merkt, ach krass, das hat so einen großen Impact. Das hätte man vorher eigentlich vielleicht gar nicht gedacht. Ja.
Ich glaube, man kann, also optimieren hat ja auch immer so ein bisschen was damit zu tun, einfach den Status quo zu hinterfragen. Aber sozusagen vom Gefühl her, wie du es gerade beschrieben hast, war der Status quo oder sozusagen die Ausgangssituation war eigentlich schon richtig gut, ne? Also sozusagen, dass die beiden Gründer irgendwie das schon so erkannt hatten, sich dann irgendwie mit reingeholt haben, dass sie dann auch irgendwie sozusagen schnell diesen dritten Baustein sozusagen das Testen so im Shop sozusagen als wichtiges Thema identifiziert haben. Der Status quo war eigentlich, sozusagen Ausgangspunkt war schon ganz gut, ne?
Also, dass Roast Market so erfolgreich ist, liegt ja schon daran, dass einfach schon sehr, sehr smarte Gründer auch am Werk waren und auch Giesbert als Geschäftsführer, der damals auch, die haben ja die Operative komplett selbst in der Hand gehabt und selbst aufgebaut, ja. Also, was wir für Prozesse, das sind oft eigenentwickelte Systeme. Unfassbar, habe ich so noch nicht gesehen, ja. Also, mit eigenen Mitteln diese Themen so weit voranzutreiben, zeigt ja auch schon, dass wir überhaupt mit Roast Market so weit gekommen sind, so effizient, so groß geworden sind. Mhm. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir jetzt einfach mit erfahreneren Personen ja das Thema jetzt einfach noch auf ein anderes Level heben. Ja.
Aber das wirkt halt auch so, als, also keine Ahnung, man hat diese Director Customer Experience Stelle, sonst kannst du die vielleicht mal nehmen, aber die hat irgendwie nie so diese allumfassende Wirkung, würde ich zumindest mal sagen. Das wirkt schon sehr, als wenn ihr da so ein bisschen euer eigenes, ich sag mal, Brot gebacken habt und das sehr gut für euch funktioniert. Meinst du, das kann man vielleicht auch auf andere Unternehmen dann übertragen oder ist das schon so speziell auf euch angefertigt?
Ist für mich ein ganz, 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 ganz klares Mindset-Thema. Du musst Kundenzentrierung leben wollen. Und du musst selbst dran glauben. Es macht immer einen Unterschied. Wir hatten letztes Jahr auch beispielsweise unsere Werte, nur mal als kleine Anekdote, unsere Werte aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr Werte definiert habt für Upscale.
Yes. Klar.
Lebt ihr sie oder habt ihr sie nur auf dem Papier? Ja? Also müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen.
Wenn man es ganz ehrlich ist, wir haben sie formuliert, aber sozusagen irgendwie im Eifer des Gefechts des Wachstums ist das so ein Punkt, der vor allem bei kleineren Unternehmen einfach, also kann ganz ehrlich sein, geht ein bisschen unter.
Genau, und das ist ganz, und genau, und deswegen frage ich auch, das ist ganz oft das Thema. Ja? Du schreibst etwas runter und sagst, ich bin kundenzentriert. Und dann steht es einfach nur beispielsweise in der Anforderung der Job Description. Mhm. Wir sind kundenzentriert, heißt aber, dass wir wirklich, wenn wir jetzt hier drüber reden, ja, dann auch wirklich dann fragen, hey, wie wollt ihr weiter wachsen? Okay, habt ihr mal mit euren Kunden gesprochen? Was fehlt denen eigentlich? Was könnt ihr besser machen? Wir haben gerade jetzt bei euch über Churn gesprochen, ne, dass ihr sagt, aktuell super geil, dass die Kunden bei euch so lange am Start sind. Ja, warum sind die so lange am Start? Wisst ihr das? Habt ihr eine Erfolgsformel dafür? Wisst ihr das? Wenn ihr es nicht wisst, dann direkt mal fragen. Und so könnte man, wenn du wirklich dann mit dem Mindset vorangehst und dann, wenn ihr als Gründer dann auch in eurem Team dieses Mindset vorlebt, dann etablierst du sowas auch. Und jemanden dann beispielsweise, und das ist jetzt nicht, dass ich jetzt viel auf die Rolle gebe, aber jemanden reinzuholen auf Direktorenebene, der Customer Experience heißt, das hat erst schon mal eine Ausstrahlwirkung in die Firma. Ja. Was es mir am Anfang sehr leicht gemacht hat, war einfach, dass ich als Direktor reinkam und jeder mir zugehört hat. Ich erlebe das dann in den Teams selbst, wenn dann das eine Team zum anderen rennt und da irgendwie irgendwas identifiziert hat, dass es dann plötzlich heißt, ja, was, jetzt kommst du mit mehr Arbeit, will ich eigentlich gar nicht. Ja. Mhm. So, und das zu brechen, erfordert am Ende das Vorleben einer Person, die am Ende auch dann das Sagen hat, um auch zu sagen, das machen wir jetzt so, weil der Kunde es so sagt und deswegen habt ihr alle den Freifahrtschein, das auch zu machen. Ja. Ja. Das heißt, eigene Suppe gebraut, nicht unbedingt. Sondern wirklich Kundenzentrierung selbst vorgelebt. So ist Rose Market groß geworden und das noch mehr verstärkt, um es dann wirklich in die ganze Organisation reinzutreiben.
Ja. Aber dann meinst du, es ist auch ein Konzept, wo sich andere Unternehmen eine Scheibe von abschneiden können, um bei meinem Brotbeispiel zu bleiben und das sozusagen mit einbauen sollten oder vielleicht noch mehr drauf geben. Vielleicht gibt es das ja auch schon.
Eigentlich müssen. Ja. Ja. Also eigentlich müssen, weil der Kunde ist derjenige, der dich ja am Leben erhält. Ja. Ja. Weil das ist ja die Rechtfertigung für dein gesamtes Business, ist, dass der Kunde kommt, eigentlich glücklich ist und dir das Geld auch da lässt, damit du auch weiter aufbauen kannst. Und wenn er richtig glücklich ist, kommt er immer wieder. Ja. Und das ist ja eigentlich das Ziel der ganzen Geschichte. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie versuchst zu optimieren, macht es gar keinen Sinn, an irgendwelchen Themen zu arbeiten. Natürlich musst du Prozesse verbessern und so weiter. Aber was wir oft gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, ja, der Prozess läuft vielleicht noch nicht perfekt, aber checkt der Kunde das? Nee, dann machen wir es lieber noch ein bisschen händig und arbeiten lieber an der Kundenseite, was der Kunde wirklich merkt und wo der Kunde wirklich einen Impact hat, weil das ist das, was am Ende die Retention nach vorne treibt. Der Kunde ist dann am Ende selbst, wir sehen in der Exit-Survey bei uns, dass sehr viele Kunden uns weiterempfehlen und oder Kunden zu uns kommen durch Weiterempfehlung, was einfach dann auch darauf zurückzuführen ist, dass wir einfach ein sehr gutes Business machen, ja, und auch sehr, sehr kundenorientierter vorgehen, schnell liefern, einfach eine geile User-Experience auch auf der Seite haben, Checkout super easy, alle Zahlarten sind da, läuft alles gut, eine schöne Auswahl. Da passiert nicht mehr viel, was irgendwie schief geht. Ja, und wenn man das eigentlich einmal so optimiert hat, bis ins letzte Detail, dann geht es natürlich an die Feineinstellung. Ja. Ja, aber das ist eigentlich eine Pflicht für jeden Unternehmer und für jeden Gründer eigentlich, da immer zu versuchen, den Kunden immer im Fokus zu behalten. Weil es im Eifer des Gefechts, wenn man schnell wächst, wie du es auch sagst, ne, wir wachsen jetzt schnell und dann plötzlich verlieren wir die Werte irgendwie. Das darf eigentlich nicht sein. Du musst eigentlich ja diese Werte und auch Kundenzentrierung, die musst du eigentlich immer dauerhaft leben und dich immer wieder daran erinnern. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Das ist eigentlich der Mittelpunkt unseres ganzen Tuns.
In unserem Case ist es, glaube ich, halt einfach ein bisschen einfacher, aber es sind halt einfach nur sozusagen 6 Leute, die hier sind. Weißt du, wie ich meine? Wir reden jetzt hier nicht über so ein 40-Millionen-Business, weißt du, wo das dann natürlich nochmal einen ganz anderen Hebel hat. Also eine Agentur ist schwierig. Ne? Aber so die Kundenzentrierung ist bei uns natürlich sozusagen immer noch das höchste Gut. Was, glaube ich, das Wichtigste ist, glaube ich, sozusagen das intern einfach immer wieder zu kommunizieren. Also sozusagen von der Arbeit heraus entsteht das immer bei uns, aber sozusagen dieses, ey, das ist eigentlich so das so Core Values, das muss jeder Mitarbeiter irgendwie, den musst du nachts wach machen können und sagen, was sind die 5 Core Values, die wir haben? Genau. Und wo kann ich die finden und wie wende ich die an und was sind unsere Working Principles? Das ist sozusagen dieses zugänglich machen ist, finde ich immer eher so ein bisschen das Problem.
Und das Leben halt am Ende wirklich. Das Leben, das du eigentlich gar nicht fragen musst, sondern dass jeder automatisch schon danach arbeitet und lebt, ohne dass er das sich immer bewusst ist, ja, ist das jetzt der eine Wert oder der andere Wert, sondern wir verkörpern das als Team, ja, und deswegen kommen wir auch voran und deswegen sind wir auch ein Team, weil wir synchron sind, was unser Wertesystem auch angeht. Ja.
Lass uns mal im nächsten versuchen zu verstehen, was das, was du gerade gesagt hast und was wir in den letzten Minuten so ein bisschen beschrieben haben, praktisch zu verstehen. Also ich glaube, das ist immer ganz schön, wenn man sozusagen so Theorie und Praxis irgendwie zusammenführt und sozusagen wirklich so ein paar Bilder aus der Praxis hat, was das heißt sozusagen in der Umsetzung.
Du hast das eben halt so Aha-Momente sozusagen angeteasert.
Ja. Hast du vielleicht so vor allem sozusagen, was den Online-Shop an sich angeht oder vielleicht irgendwie sozusagen alles, was da drum steht, vielleicht so 2, 3 von diesen Aha-Momenten, wo du sagst, ey, das war rückwirkend schon cool, das war irgendwie ein lustiger AB-Test, da haben wir irgendwie ein neues Feature irgendwie eingebaut oder sonst irgendwas, oder irgendwie, wo du sagst so, hey, das ist dir irgendwie so persönlich einfach im Kopf geblieben als so ein toller Moment.
Jetzt vielleicht nicht direkt Feature, sondern so das größte Aha-Erlebnis war am Anfang, als wir versucht haben, in dieser Customer Journey den NPS am Ende nach vorne zu treiben, und das meinte ich auch ganz am Anfang im Intro. Mein erstes Ziel, was ich gesetzt bekommen habe, während alle anderen Direktoren irgendwie Kosten und Umsatz als Zielkomponenten hatten, war mein Ziel einfach, den NPS nach vorne zu treiben. Und ich dachte mir so, what? Also das war's, nicht auf Kosten, nicht auf Umsatz. Er meinte, wenn du jeden Punkt, den du nach vorne bringst, ist egal, was du machst und wie du es machst, du arbeitest automatisch an den richtigen Dingen, weil wenn dieser Punkt nach vorne geht, haben wir mehr Bestandskunden, wir haben glücklichere Neukunden und das Business wird automatisch nachhaltig nach vorne gehen. Ja. Und damit war da erstmal zu identifizieren, was ist denn jetzt eigentlich der größte Hebel, weil wir waren schon auf einem sehr guten Wert. Wir waren bei 72, als ich angefangen habe, und mein Wert war 75 innerhalb von 3 Monaten, den ich erreichen musste, und dachte mir, das hatten wir noch nie, ja, die 75. Und dann war so der erste Aha-Moment zu merken, den größten Impact in der gesamten Customer Journey hat die Lieferzeit. Und zwar, wir waren schon gut, und dann an diesem Prozess zu arbeiten, dass du im Weihnachtsgeschäft, wo eigentlich das am anstrengendsten und am schwierigsten auch ist, weil da steht das Business, das gesamte Business und auch die gesamte Logistik überhaupt in ganz Deutschland am meisten unter Druck. Und das zu optimieren, das hat uns sehr viel Arbeit gekostet, darauf haben wir uns aber fokussiert, weil die Daten gezeigt haben, den größten Impact hat einfach diese Lead Time, dass wir es am Ende geschafft haben, von den 72 auf die 75 zu kommen. Das heißt, einfach nur wirklich an diesen Prozessen dann im Lager zu arbeiten und wirklich zu gucken, was will der Kunde und was braucht er eigentlich und, ja. und was stört uns eigentlich in den Prozessen, dass wir es noch nicht hinkriegen, am gleichen Tag zu versenden. Und darauf haben wir dann alles abgestimmt. Und die anderen Aha-Erlebnisse eher so aus der Kundenbrille heraus waren eher so die Fuck-Ups, die wir eigentlich hatten. Ja, so beispielsweise hatten wir 1500 Pakete in der Brücke bei der DHL und dieser LKW ist einfach verloren gegangen. Und das muss man, das gab es noch nie, ja. Und
LKW, der verloren geht.
Grad, wie geht so, das?
Einfach 40 Tonnen weg.
Also wir haben es erstmal nicht geglaubt, ja, weil wir dachten, das kann nicht sein. Da ruft ein Kunde an. Ich hatte damals Daily Stand-Ups mit dem Service-Team, auch immer zu gucken, wie ist der Puls des Kunden aktuell. Mhm. Und dann haben wir jeden Tag abgefragt und plötzlich merke ich, heute kommen Anfragen rein, wo ist mein Paket? Das haben wir jeden Tag. Ja, jeder Kunde, also es gibt irgendwo im abgelegenen Deutschland, kann es mal passieren, dass die DHL nicht innerhalb von einem Tag liefert. Und dann plötzlich kamen am nächsten Tag 10 Anfragen, am übernächsten Tag 30 Anfragen. Und dann haben wir uns mal die Bestellhistorie angeschaut und gesehen, dass ein Tag, der ist einfach nicht da und du siehst auf einmal, wie der NPS da im Serviceteam so nach und nach runtergeht und dann bist du ja im sehr engen Kontakt mit der DHL und dann sagst du hier, wir sehen anhand unserer Daten, dieser eine Tag, das sind 1500 Bestellungen, die bewegen sich nicht, die wurden nicht mal eingebucht bei der DHL, aber die sind seit 2 Wochen weg. Das kann doch nicht sein. Und dann hieß es so, ja, GPS-Tracker angeworfen, auch nicht gefunden. Und dann haben sie es irgendwo, wurde ein LKW wurde weitergeroutet und ist irgendwo auf dem Parkplatz gelandet zwischen anderen LKWs, also zwischen anderen Brücken, die leer waren. Und die eine war halt einfach voll mit 1500 Bestellungen von uns. Ja, aber das konntest du halt relativ schnell an dem Kundenfeedback erkennen. So, da stimmt gerade was nicht. Und dann diesen Schritt dann rüber zu gehen in die Daten rein und dann daran wieder zu arbeiten. Das war eher so eine Fuck-up, jetzt nicht, dass es das jetzt irgendwie ein Hebel war nach vorne, ja. Wenn wir jetzt aufs Aha-Erlebnis jetzt im Shop gehen, so ein Aha-Erlebnis, dass ich sage, boah, das war jetzt ein Game-Changer und wir haben jetzt da irgendwie die Revolution voran herbeigeführt, das gab es in der Form nicht, aber du siehst, wenn wir vor allem jetzt im Fokus auf dem Shop, sehr, sehr großer Hebel bei uns ist die Suche. Ja, wir haben gemerkt, dass sehr viele Suchanfragen, dass sehr viele sagen, ich finde einfach das nicht, eure Suche ist passt nicht so wirklich. Und das sind dann so kleine Optimierungen, wo wir gemerkt haben, da müssen wir jetzt einen sehr, sehr großen Fokus auch drauf legen. Haben dann selber in der Suche eine Abfrage eingebaut, ja, und gesagt, passt das, was du gefunden hast? Was können wir noch verbessern? Um halt da nochmal ganz gezielt auf den Kunden einzugehen. Und das machen wir eigentlich fast an jeder Stelle, wo wir irgendwie ein neues Feature, entweder ein großes Feature einbauen wollen. Eins der größten Features, die wir jetzt einbauen werden, ist jetzt das Loyalty-Programm, was wir jetzt selber auch entwickelt haben. Letztes Jahr war eigentlich noch ein Projekt von letztem Jahr. Da haben wir auch den Kunden gefragt. Da haben wir einfach alle unsere Bestandskunden gefragt. Wir haben Hunderttausende, wir haben jetzt vorletztes Jahr die 2 Millionen Bestellung rausgehauen. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Kundendatenbank. Und dann haben wir die einfach gefragt, was hält dich bei Roast Market? Was magst du an Roast Market? Und was würde dich dazu bringen, wieder bei uns zu bestellen? Ja? Und welches Feature fehlt dir eigentlich? Und mit größtem Abstand kam das Loyalty-Programm beispielsweise. Und da dachten wir, hey, wir haben so viele tolle anderen Ideen, aber jeder 2/3 der Bestandskunden, die wollen Loyalty-Programm. Wir müssen das gar nicht mal über was anderes nachdenken. Das wird zwar ein Riesenprojekt, aber die wollen es, also lass uns das jetzt auch machen. Ja. Das kann man jetzt natürlich schwer testen, ja, so dass man sagt, wir testen mal schnell ein Loyalty-Programm. Das heißt, da musst du dann schon überzeugt sein davon, dass das Thema einen großen Impact haben wird im Shop, dass der Kunde am Ende auch wiederkommt und dass am Ende das auch sich auszahlt. Ja, weil da haben wir jetzt Monate IT-Ressourcen reingesteckt, Testing, wir sind gerade noch in der Testing-Phase, wird jetzt in den nächsten Wochen wird es dann gelauncht, das ganze Thema. Und das wird uns auf jeden Fall voranbringen, weil alle Dinge, die wir immer von den Daten abgeleitet haben, haben uns immer im Nachgang vorangebracht und die Daten haben immer gezeigt, dass es vorangeht. Mhm. Ja.
Ist ja auch, glaube ich, nicht mal sozusagen zwingend, also auch wenn es vielleicht irgendwie negativ, sehr gerne, gerne, ich habe gesehen, wie durstig du bist, aber auch wenn man sozusagen sich überlegt, okay, eventuell, wenn man es testen würde, es würde vielleicht eher nochmal kurzfristig vielleicht einen kleinen Down geben oder so, es würde vielleicht nicht 1:1 die Verbesserung bringen, alleine so aus CLV-Sicht und sozusagen die Bindung von der Bestandskunden ist es halt nochmal dann ein ganz anderes Level, was da wirkt, ne, also voll. Deswegen dann so ein Ding halt nochmal so auf einer ganz, ganz anderen Ebene wirkt, wie halt so, okay, das ist jetzt nur ein Test, also ja. Das ist einfach krass, stimmt.
So im AB-Testing-Bereich jetzt mal vielleicht da nur mal gezielt drauf einzugehen. Da ist das Schöne, wir haben einfach genug Traffic auf der Seite. Und immer wenn viel Traffic da ist, wem sage ich das? Ja, macht es halt immer Spaß, weil du halt einfach jede Idee, die du auch hast, und selbst wenn es kleine Ideen sind, wenn sie schnell umzusetzen sind, dann let's go. Ja, wenn es jetzt keinen anderen Test irgendwie beeinflusst, dann lass uns das einfach testen. Und die 2 Kolleginnen, die jetzt bei uns im Team sind, die haben immer, da ist die Pipeline voll mit Ideen und da sind sie immer Stück für Stück dran, immer eine Idee nach der anderen dann rauszuhauen, um einfach zu gucken. Und das ist auch das Gute, wir hatten es doch, glaube ich, im Vorgespräch, so das Rad muss ja nicht neu erfunden werden. Ja, E-Commerce ist ja schon ein bisschen länger am Start. es gibt schon sehr viele Player, die sehr große Teams haben, die auch schon sehr erfolgreich arbeiten, die immer für jedes Feature fast ein eigenständiges Team haben. Ja, beispielsweise Checkout alleine ist oft mit sehr vielen Leuten besetzt in sehr, sehr großen Shops. Also gucken wir uns einfach dann von gewissen Playern einfach, orientieren wir uns daran und versuchen dann zu überlegen, was könnte das jetzt für einen Impact für unseren Kunden haben und könnte es irgendwie die User Journey vereinfachen, Cognitive Overload irgendwie vermeiden und lass uns dann einfach daran arbeiten. Und so Test für Test arbeiten wir uns vor. Ja.
Ich finde das vollkommen spannend. Hast du so eine durchschnittliche Anzahl jetzt einfach für uns als AB-Testing-Freaks, wie viele Tests ihr dann sozusagen in der Woche oder im Monat oder sowas live schaltet? Oder?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, 2, 3, die wir im Monat immer live haben.
Ja.
Vielleicht, ja, müsste hinkommen eigentlich. Also ich weiß immer, dass wir so 2 auf jeden Fall immer am Start haben. Jetzt aktuell weiß ich jetzt, müsste ich jetzt mal nochmal reingucken, wie jetzt der aktuelle Status ist.
Ja.
Bei uns, man könnte vielleicht auch in so einem Setup, wo 2 Product Manager, das klingt jetzt so, als dass 2 Leute Vollzeit nur im Shop sind. Wir haben natürlich auch noch die IT und das ist dann das Anforderungsmanagement mit der IT zusammen. Wir haben jetzt auch sehr viele neue Projekte, die wir in Gang setzen. Das heißt, da gibt es dann meistens 50% der Ressource, die dann darauf entfallen, das Anforderungsmanagement und die Features zu definieren und in Ticketform dann dem IT-Team vorzubereiten. Das heißt, so eine halbe Ressource versuchen wir irgendwie immer im Shop immer aufrechtzuerhalten. Aber dann zu Peakphasen, wir hatten letztes Jahr beispielsweise auch einen Magento 2-Umzug, da kannst du natürlich ja nicht an den kleinen Features arbeiten, weil du hast einen Backend-Umzug, den größten, den du jemals hattest. Alle Ressourcen sind dann darauf gestimmt und alles wird dann wirklich auch darauf fokussiert. Ja.
Jetzt ist es ja schon so, wenn man sich sozusagen auch mal so deine ganze Entwicklung anguckt, du hast ja eigentlich so alles, was das E-Commerce zu bieten hat, irgendwie schon mal gesehen, ne? Also irgendwie sowas wie Corona hast du komplett mitgemacht in einem starken Shop. Du hast aber auch irgendwie sowas wie Fahrrad XXL mit begleitet, irgendwie auf 9-stellige Umsätze online. Wie ist so dein Ausblick so auf den E-Commerce 2024 so im Allgemeinen? Bist du zuversichtlich? Bist du eher ein bisschen skeptisch? Und wenn du magst, kannst du es auch noch gerne so ein bisschen so aufs Optimieren münzen am Ende. Aber so einen groben Ausblick von dir, glaube ich, ist schon spannend, weil du einfach schon mega viel gesehen hast.
Also schöne Entwicklung in den letzten 2, 3 Jahren, auch wenn es anstrengend war im E-Commerce-Business, ist, dass man sich jetzt wirklich fokussieren muss, rentabel zu sein, vor allem für den Kunden nachhaltig auch zu arbeiten und nicht einfach irgendwelche Schlösser aufzubauen, die man nicht irgendwie am Ende dann doch nicht so aufgebaut bekommt. Das heißt, sich wirklich darauf zu fokussieren, dem Kunden die beste Experience zu bieten, damit der Kunde immer wieder kommt. Ich bin super optimistisch, dass E-Commerce auch weiter vorangeht. Man sieht es ja, dass immer noch sehr viele Player noch immer sehr schön wachsen können, weil sie am Ende eben ein profitables Business haben. Im E-Commerce, jetzt ganz klassisch jetzt bei uns als B2C-Ler, wir sind Fachhändler, das heißt, wir müssen immer gucken, der Gewinn liegt im Einkauf, wir müssen immer die besten Preise haben, die wir auch am besten dann dem Kunden auch irgendwie mit übergeben können und genug immer noch selber dann, um es zu finanzieren. Ansonsten war Corona insofern der Katalysator fürs E-Commerce, dass man sieht, okay, sehr viele Leute mussten ja online kommen, die sind jetzt wieder weg, aber man weiß, das könnte wieder kommen, also das wird sich in mehreren Jahren wieder da rein entwickeln. Ja. Wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, ja, und das sehen wir ja auch bei uns, musst du dich weiter darauf fokussieren, dass du aus der Basis, die du jetzt schon hast, ja, das meiste auch rausholst. Ja, das heißt, da geht es dann wirklich dann darum, in diese Optimierung. Ich vergleiche immer dieses AB-Testing jetzt im Shop beispielsweise. Das ist so ein Klassiker. Du musst dauerhaft im Shop weiter versuchen zu optimieren. Ja, das ist, ich vergleiche es immer im Real Life, ja, wenn ich Leuten erkläre, was heißt AB-Testing eigentlich. Ja. Geh in eine Fahrradfiliale. Nee, ist gar nicht so schwer. Geh in eine Fahrradfiliale und du weißt nicht, welches Fahrrad du willst. Jetzt läufst du da durch und bei Fahrrad XXL haben wir 10.000 Fahrräder im Store gehabt. Das sind mehrere tausend Quadratmeter. Wenn du da reinkommst, bist du erstmal erschlagen. Wenn du nicht direkt schon vorher dein Studium abgeschlossen hast, um zu wissen, welches Fahrrad ist es jetzt am Ende, dann musst du dich beraten lassen. So, und mach das mal in der Sommerzeit in irgendeiner anderen Filiale. Jetzt nicht bei Fahrrad XXL, geh mal in eine andere Filiale bei einer anderen Brand. Die Mitarbeiter haben keinen Bock. Ja, und das ist ein bisschen so, ja, der Kunde ist da, hat eigentlich schon sein Portemonnaie auch schon am Start, will eigentlich was kaufen, du lässt ihn aber einfach. Und das ist das Ähnliche, der Übertrag in den Shop. Der Kunde ist ja da. Du hast ja schon sehr viel gemacht. Du hast Marketing gemacht. Du hast die ganzen Kanäle optimiert. Du versuchst irgendwie möglichst viel Traffic günstig einzukaufen. Der Kunde ist da. Hol ihn doch ab. Frag ihn doch. Was will er? Ja. Und das jetzt in AB-Testing-Form dann zu übermitteln. Jetzt, der Kundenberater sind dann die Features, wie der Kunde dann von seinem ersten Klick auf der Seite in möglichst wenig Klicks alles bekommt, was er eigentlich braucht, alle Informationen bekommt und möglichst schnell seine Journey abschließen kann. In idealer Weise happy mit dem Fahrrad dann aus der Filiale rausgeht und direkt nach Hause fährt. Ja.
Finde ich stark. Vor allem es wäre dann sozusagen auf die Analogie des Fahrradladens so, dass man es irgendwie hinbekommt, alle Informationen so hinzubekommen, dass er eigentlich gar keinen Ansprechpartner sozusagen direkt vor Ort bräuchte, dass sozusagen der Laden selbsterklärend ist, aber wenn er Hilfe braucht, sie trotzdem noch bekommt, aber sozusagen den Shop dann irgendwie lokal so zu optimieren.
Genau, also am Ende würde ich sogar noch mal mehr vereinfachen, das, was der Kunde eigentlich erwartet, einfach da zu haben. Ja? Wenn es am Ende irgendwie ein iPad in der Ecke ist, dann ist das iPad in der Ecke. Wenn der Kunde sagt, ich will einen Berater, weil ich will zum Menschen sprechen, dann muss halt ein Berater auch da stehen haben, der auch dann das Wissen mitbringt. Am Ende ist der Kunde das, was er erwartet, das muss man irgendwie versuchen zu erfüllen. Oder du machst das so geil, ja, aber dann reden wir ja schon wirklich von Innovation. Und da weiß ich jetzt nicht, ob man auf einem Level, wo man selber noch im Wachstum ist, irgendwie so krasse Innovationen vorantreiben kann, wo du sagst, okay, das hat noch kein Kunde, so ein bisschen wie das iPhone. Also keiner wusste, dass das iPhone das Ding ist. Ja. Das musst du dann, da reden wir von einem anderen Level.
Gestern noch ein Zitat gelesen von Steve Ballmer, der dann gesagt hat, das Ding kostet $500 und hat keine Tastatur, das wird nicht erfolgreich.
Genau. So, So, das ist eine richtige Innovation. Ja. Aber jetzt bei uns im Shop, der Shop musst du ja optimieren. Wir hatten es ja auch gerade schon vorher. Nur weil ein AB-Test super erfolgreich war in dem einen Shop, heißt es nicht, dass der gleiche Test automatisch im anderen Shop auch erfolgreich ist. Das heißt, da musst du auch wiederum auf den Kunden eingehen, gucken, weiterhin immer die Kundendaten irgendwie heranziehen und smart einfach testen und gucken, dass du dann den Kunden bestmöglich abholst, um dann am Ende seine ganze User Experience auf der Seite zu perfektionieren.
Sehr cool. Finde ich gut.
Ich würde sagen, das war ein guter Abschluss auch zu dem Thema. Dann lass uns mal zum Ende kommen und die Frage stellen, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, das ist fast schon lame, das zu sagen, aber hör auf die Kunden. Ja, also das kann ich tatsächlich jedem Gründer...
Aber von wem kam er denn dann in dem Moment?
Also Gründer... Boris hat es schon mir sehr, 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 sehr vorgelebt. Mhm. Ich hatte aber bei Fahrrad XXL selber auch immer so einen Trieb, weil ich damals ja mit der eigenen Gründung auch, und ich glaube, das hat vielleicht auch jeder Gründer so ein bisschen in sich, weil du willst ja was auf die Beine stellen, du willst ein Problem lösen. Ne? Du schaffst es ja eigentlich, ein Business ist ja am Ende ja eigentlich nur, sind ja nur zwei Dinge, ein Problem und ein Kunde, der ein Problem hat. Ja, wenn du das zusammenbringst, verdienst du Geld, wenn du es einigermaßen richtig machst. Das heißt, das war damals schon immer so ein eigenes Anliegen von mir, eigentlich immer dem Kunden ein Happiness irgendwie zu garantieren. Ja, beim Fahrradbusiness war das so, wenn jemand 5.000 Euro ein Fahrrad kauft, online, ich selber habe noch nie 5.000 Euro online einfach mal irgendwo überwiesen. Ja, sei es jetzt und das ist aber ein krasser Vertrauen auf einer Webseite, die du vielleicht vorher noch nie gesehen hast, weil du dich vorher nicht so viel mit Fahrrädern beschäftigt hast. Und da war das am Anfang noch so, zu der Phase, wo wir stark gewachsen sind, da haben wir es noch nicht so im Vordergrund gehabt. Und das war vielleicht, ist auch immer so ein eigener Antrieb zu sagen, das kann doch nicht sein, du musst doch jeden Kunden eigentlich behandeln, wie vor allem jemand, der für 5.000 Euro dir irgendwie, der dir 5.000 Euro übermittelt. Den musst du behandeln wie ein Gott. Ja. Und da ist wirklich Kunde König. Den musst du goldenes Toilettenpapier in die Toilette stellen. Ja. Also da darf es einfach keine Kompromisse geben, weil wenn du das nämlich nicht hast, und ich hatte eine Eskalation bei einem Kunden, der nicht ordentlich, der wollte eigentlich ein Problem ganz einfach gelöst haben, aber wir waren nicht darauf vorbereitet. Das war wirklich ein ganz einfaches Thema. Der wollte einfach nur sein Fahrrad umtauschen und war sogar bereit, Geld zu geben. Und wir haben uns einfach dagegen gestellt. Und den habe ich dann am Ende selber an der Leine gehabt, weil ich diesen Verlauf miterlebt habe. Und der hat gesagt, ja, ich habe mein ganzer Freundeskreis, wir sind alle solvente Personen. Ich stelle jetzt sicher, dass die dann nicht bei euch kaufen werden. Und das ist genau das. Du hast plötzlich nur einen Influencer und 9 weitere Kunden plötzlich verloren, die alle bereit gewesen wären, vielleicht sogar weitere 5.000 Euro bei dir zu lassen. Ja. Das heißt, das kommt vielleicht so aus einer eigenen DNA, die man selber schon früher immer hatte, aber am Ende wirklich gelebt, haben wir das dann bei Roast Market wirklich dann schon auch auf Scale. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden nennen müsste, würde ich einfach mal Boris jetzt wieder in die Runde werfen, ja, um ihm da so ein paar Props zu geben. Ja.
Also, ich finde es einen sehr guten Punkt, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass sozusagen die Beziehung zwischen Brand und Kunde manchmal zu abstrakt gedacht wird. Das ist irgendwie nicht so, also das ist ja eigentlich gar nicht mal so schwer, nimm Hörer in die Hand, ruf an, schick irgendwie einen Post-Purchase-Survey raus, weißt du, was ich meine, aber so manchmal ist es irgendwie
so einfach sein.
Es wird so viel über den Kunden und was ist das für eine Buyer-Persona und wie könnten wir das aufbauen und die Metrik muss ich noch danach bauen. So, es ist nicht so abstrakt, ruf einfach an, find's raus und dann finde ich das einen sehr, sehr guten Approach.
Ja, genau.
Ja. Stark, finde ich gut. Das würde ich sagen, lassen wir so stehen. Nice. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Kommen.
Ebenso, danke.
Wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt.
Und dann würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Tipptopp.
Alles klar.
Haut rein.
Ciao, ciao.